Wir haben jetzt eine Woche Daniel Pause gehabt, nachdem wir ganz lang Daniel Pause gehabt haben. Letzte Woche war Allianzgottesdienst und heute werden wir in Daniel 8 weitermachen. Das ganze Kapitel, der Gerhard hat es vor zwei Wochen sehr nett eingeladen, also dass die wirklich aufstehen wollen, die können das gern machen, aber ihr könnt auch sitzen bleiben, wenn ihr das wollt, weil es ist doch recht viel, was wir gemeinsam lesen. Und bevor man Gottes Wort lesen, möchte ich noch beten. Herr Jesus, ich möchte jetzt bitten, dass du redest und dir dafür danken, dass du es tust. Amen. Daniel Kapitel 8. Im dritten Jahr der Regierung des König Belsazars erschien mir, Daniel, ein Gesicht, nach jenem, das mir am Anfang erschienen war. Und ich schaute in dem Gesicht und es geschah, während ich schaute, da befand ich mich in der Residenz Susa in der Provinz Elam und ich schaute in dem Gesicht und ich war am Fluss Ulai. Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand vor dem Fluss ein Widder. Und er hatte zwei Hörner und beide Hörner waren hoch. Aber das eine war höher als das andere und das höhere war zuletzt emporgewachsen. Ich sah, wie der Widder gegen Westen, Norden und Süden stieß und kein Tier konnte vor ihm bestehen. Und niemand konnte aus seiner Gewalt erretten, sondern er tat, was er wollte und wurde groß. Während ich nun Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren. Der Bock aber hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und als er zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und lief wütend und mit seiner ganzen Kraft gegen ihn. Und ich sah, wie er nahe an den Widder herankam und sich erbittert auf ihn warf und den Widder schlug und ihm seine beiden Hörner zerbrach. Und da der Widder nicht stark genug war, ihm stand zu halten, warf er ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand rettete den Widder aus seiner Gewalt. Der Ziegenbock aber wurde über die Maßen groß. Als er aber am stärksten war, zerbrach das große Horn, und es wuchsen an dessen Stelle vier ansehnliche Hörner auf, nach den vier Himmelsrichtungen hin. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor, das tat außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche Land. Und es wagte sich bis an das Heer des Himmels heran und warf vor dem Heer und vor den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Ja, bis zum Fürsten des Himmels erhob es sich, und es nahm ihm das beständige Opfer weg, und seine heilige Wohnung wurde verwüstet. Und das Heer wurde dahingegeben samt dem beständigen Opfer wegen des Frevels, und das Horn warf die Wahrheit zu Boden, und sein Unternehmen gelang ihm. Und ich hörte einen Heiligen reden und einen anderen Heiligen, und ein anderer Heiliger fragte den Betreffenden, der redete, wie lange gilt dieses Gesicht, nämlich das von dem beständigen Opfer und von dem verheerenden Frevel, das sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zerstreuung preisgegeben wird. Er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Und es geschah aber, als ich, Daniel, das Gesicht sah und es zu verstehen suchte, siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann. Und ich hörte über dem Ulai eine Menschenstimme, die rief und sprach, Gabriel, erkläre diesem das Gesicht. Und da kam er an den Ort, wo ich stand. Als er aber kam, erschrak ich so sehr, dass ich auf mein Angesicht fiel. Und er sprach zu mir, du sollst wissen, Menschensohn, dass das Gesicht sich auf die Zeit des Endes bezieht. Als er aber mit mir redete, sank ich ohnmächtig zur Erde auf mein Angesicht. Er rührte mich an und richtete mich wieder auf an meinem Standort. Und er sprach, siehe, ich verkündige dir, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird, denn es bezieht sich auf die bestimmte Zeit des Endes. Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser. Der zottige Ziegenbock aber ist der König von Griechenland und das große Horn zwischen seinen beiden Augen, das ist der erste König. Dass es aber zerbrach und an seiner Stelle vier andere aufgekommen sind, bedeutet, dass aus diesem Volk vier Königreiche entstehen werden, doch nicht mit der Macht, die jener hatte. Aber am Ende ihrer Regierung, wenn die Frevler das Maß vollgemacht haben, wird ein frecher und listiger König auftreten und seine Macht wird stark sein, aber nicht in eigener Kraft. Und er wird ein erstaunliches Verderben anrichten und sein Unternehmen wird ihm gelingen und er wird starke Verderben und das Volk der Heiligen. Und wegen seiner Klugheit und weil ihm der Betrug in seiner Hand gelingt, wird er sich in seinem Herzen erheben und viele in ihrer Sorglosigkeit verderben. Und er wird gegen den Fürsten der Fürsten auftreten, aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Was aber über das Gesicht von den Abenden und Morgen gesagt worden ist, das ist wahr. Und du sollst das Gesicht verwahren, denn es bezieht sich auf fernliegende Tage. Aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich war entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es. Ihr könnt euch wieder setzen. In einem News Outlet hat man in der Woche folgenden Beitrag gelesen, da ist gestanden, christlicher Wohltätigkeitsarbeiter droht Gefängnisstrafe und Geldstrafe, nachdem er über den Ausstieg aus dem LGBT-Lebensstil gesprochen hat. Einem christlichen Mitarbeiter einer Wohltätigkeitsorganisation in Malta droht eine Gefängnisstrafe, nachdem er behauptet hatte, sein Glaube habe ihm ermöglicht, sich von einem homosexuellen Lebensstil abzuwenden, den er nicht mehr wollte. Matthew Gregg, 33, drohen Geld- und Haftstrafen, weil er angeblich gegen das Verbot von Bekehrungspraktiken in seinem Land verstoßen hat, als er letztes Jahr einem lokalen Medienunternehmen erklärte, wie er seine Homosexualität hinter sich gelassen hat, weil er sie für falsch hielt. Ich wurde von dieser neu entstehenden Plattform in Malta namens PM News eingeladen, um eine Geschichte zu erzählen und über Sexualität im Allgemeinen zu diskutieren, sagte er und bemerkte, dass er überrascht war, als die Polizei ihn am frühen Sonntagmorgen anrief und ihm schließlich einen Haftbefehl zustellte, der ihn am 3. Februar vor Gericht brachte. Also das wird jetzt in ein paar Wochen sein. Der Rechtsbeistand von Greg behauptet, sein Fall sei der erste seiner Art und drohe, einen juristischen Dominoeffekt in Gang zu setzen, der die Rede- und Religionsfreiheit in der gesamten westlichen Welt gefährden könnte. Dann auf einer maltesischen Seite war dann darüber noch weiter zu lesen, dass eine Verschärfung von dem Gesetz geplant wird, um die Bewerbung von Konversionstherapie noch gezielter zu verhindern und klar bestrafen zu können. Und die Argumentation klingt so, die Konversionstherapie gilt als irreführend, da sie versucht, Menschen zu täuschen, die sich in einem verletzlichen Zustand befinden und über ihre Identität unsicher sind. Das ist das, was man in der Woche gelesen hat. Und Malta gilt als Vorzeigeland in der EU in LGBTQ-Fragen. Es sind Gesetze geschaffen worden, die verhindern sollen, dass Menschen geholfen werden kann, irgendwie von dem, was im Moment so propagiert wird, in sexueller Hinsicht, wie ihnen geholfen werden kann, dem zu entfliehen. Kinder in den Schulen, die dürfen zwar mit hochgradig verunsichernden Informationen konfrontiert werden, aber Menschen, die erwachsen sind, denen darf nicht berichtet werden, dass Gott einen Ausweg aus der Sünde geschaffen hat. Menschen, die berichten, welches Wunder in ihrem Leben Gott getan hat und wie er sie aus der Sünde herausgeführt hat, denen droht die Haftstrafe. Und wie hängt das Ganze jetzt mit diesem Widder und mit diesem Ziegenbock aus Daniel 8 zusammen? Das möchte ich gern jetzt in der Predigt auf das ein bisschen eingehen und diese Fäden zusammenführen. Und wenn wir schauen uns nicht nur Daniel 8 an, sondern ich möchte auch ganz kurz nochmal einen Abriss über die ersten paar Kapitel im Daniel geben. Und zwar deswegen, weil ich beim Durchlesen ganz stark die Überzeugung gewonnen habe, dass man an dem, wie Daniel und seine Freunde in dieser Situation der Anfechtung und der Not und der Bedrängnis sich an ihrem Herrn festgehalten haben, dass das Modell ist, von dem wir lernen können, im Hinblick auch auf diese doch recht komplizierte Prophetie mit dem Ziegenbock und dem Widder. Wir wissen, dass Daniel und seine Freunde verschleppt worden sind an den Hof von diesem gottlosen König Nebukadnezar. Und sie sind dort im Prinzip indoktriniert worden in einer neuen Universität, in einem neuen Land, neue Sprache, neue Kollegen, sehr fortschrittlich alles. Die waren mathematisch sehr weit fortgeschritten in der Kunst und es gab sicher viel zu lernen. Und wenn man ein bisschen ein lernoffenes Herz hat, dann kann ich mir vorstellen, dass man sehr angetan war von dem, was sich ihnen da so geboten hat. Aber das Ziel des Königs war nicht nur, sich da irgendwelche weisen Leute auszubilden, sondern das Ziel des Königs war es auch, deren Identität, die sie als Gottes Volk hatten, rauszureißen und ihnen eine neue Identität zu geben. Das sieht man daran, dass ihre Namen geändert worden sind und alle Namen, die sie, also von Daniel und seinen Freunden, die Namen hatten alle einen Bezug auf Gott und die neuen Namen hatten alle einen Bezug auf die Götter in ihrem neuen Land. Und gleich zu Beginn merken die Daniel und seine Freunde, dass da ein ziemlich scharfer Wind in diesem neuen Land weht, weil als sie diesen obersten Kämmerer fragen, ob sie was anderes zum Essen kriegen, merken sie, dass er Angst um sein Leben hat, weil da dieser König scheinbar sehr klare Vorstellung von dem hat, was er gern hätte, und wenn dem nicht entsprochen wird, dann rübe ab. Ihr eigenes Leben wird ab Kapitel 2 das erste Mal bedroht, und zwar dadurch, dass der König Nebukadnezar diesen Traum hat, den er nicht berichten möchte, aber den er berichtet bekommen möchte von seinen Weisen und auch gedeutet bekommen möchte. Und wir jetzt, nachdem wir im Prinzip dieses Buch viele tausend Jahre später lesen, wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist, aber Daniel und seine Freunde haben zu dem Zeitpunkt keine Ahnung gehabt, wie die Geschichte ausgehen wird. Aber Gott lässt Daniel wissen, was der König geträumt hat, und die Bedeutung von diesem Traum war, dass es war diese Statue, die aus unterschiedlichen Materialien bestanden hat, und die Bedeutung von diesem Traum war, dass unterschiedliche Königreiche dem jetzigen Königreich folgen werden, und das Material, also der Wert dieser Materialien, hat von am goldenen Haupt bis hin zu den Füßen immer mehr also an Wert verloren. Und diese Statue, die steht so lang mit all diesen Königreichen, bis dann dieser Stein herkommt, der dann diesen Königreichen ein Ende setzt und dieses neue Königreich Gottes errichtet. Und man kann sagen, wenn man sich diesen Wert dieser Statue anschaut, dass sozusagen ein Werteverlust über die Fortsetzung der Weltreiche stattgefunden hat. Und gleichzeitig mit diesem Werteverlust, wenn man das vergleichen mit dem, was uns der Gerhard das letzte Mal in seiner Predigt erzählt hat, von diesen vier Biestern, die in unterschiedlicher Form dargestellt werden, dann sieht man, dass diese vier Biester an Brutalität zugenommen haben. Und diese Bilder von dieser Statue und von diesen Biestern, die entsprechen einander. Das bedeutet auf der einen Seite einen Werteverlust, auf der anderen Seite eine Entfremdung von dem, wie Gott uns als Menschen geschaffen hat, und eine immer bestialischere Verhaltensweise in diesen Weltreichen. Wir kennen den Ausgang der Geschichte, aber die Freunde, die von Daniel und Daniel selber, die in dieser Situation waren, die haben diesen Ausgang zu dem Zeitpunkt noch nicht gehabt. Sie haben nicht gewusst, was Gott mit ihnen in dieser Situation vorhat. Sie haben nicht gewusst, ob sie dieser Wut des Königs zum Opfer fallen werden. Und eine ganz ähnliche Situation sehen wir in Kapitel 3, wo sich die Freunde nicht beugen vor diesem Standbild, das errichtet worden ist vom König, und dieses Standbild nicht anbeten. Und was sie dem König, der sie dazu auffordert, das Standbild anzubeten, direkt ins Gesicht sagen, das können wir gemeinsam lesen. Und zwar, sie sagen ihm, Daniel 3, Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern, also auf die Aufforderung, das Standbild anzubeten. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus den glühenden Feuerofen retten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein sollte, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Sie haben ihr Leben riskiert. Wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Sie haben das in dem Moment, wo sie das dem König gesagt haben, nicht gewusst, wie und ob Gott sie aus diesem Ofen rausretten will. Und wenn ich mir jetzt die Daniel und seine Freunde anschaue, dann sprechen mich zwei Punkte an. Das eine ist, sie haben sich an Gott festgehalten. Er ist ihre einzige Hoffnung, die sie haben. Und das zweite ist, dass Gott sie in eine Schule reingenommen hat. Sie sind verschleppt worden, sie waren da beim König, sie haben irgendwie sich an Gottes Ordnungen festhalten wollen. Da war es nur einfacher möglich, da ging es nur ums Essen. Dann später geht es darum, dem König ins Gesicht zu sagen, dass sie sich nicht vor seinen Göttern beugen werden. Sie haben sozusagen Schritt für Schritt in der Schule, in die sie Gott irgendwie reingestellt hat, haben sie gelernt, Gottes Gebote ernst zu nehmen und ihr Leben ihm anzuvertrauen. Und meine Frage, an die ich mir selber stelle und die auch euch stelle, dem Hund stelle sie nicht, nützen wir die Situationen, in die Gott uns reinstellt, um unser Leben bewusst in seine Hand zu geben? Ist er unsere einzige Hoffnung? Oder wie oft hadern wir mit dem, was Gott sich irgendwie so erlaubt, in unserem Leben alles zuzulassen, anstatt ihn dafür zu loben und zu preisen, dass er uns in seiner Liebe lernt, ihm immer mehr zu vertrauen, weil er unsere Geschichte in seiner Hand hat? Ich glaube, das ist eine recht schwierige Frage, weil wir alle haben es nicht so gern, wenn es uns so richtig ans Eingemachte geht. Aber mir scheint es so zu sein, dass Gott uns immer wieder in solche Situationen reinführt, wo wir ganz bewusst lernen sollen, ihm zu vertrauen. Auf einer Konferenz in Ungarn, habe ich den John Lennox predigen gehört über den Daniel. Und er hat etwas ab Kapitel 6 beobachtet. Das finde ich sehr interessant. Und zwar mit Kapitel 6, da beginnt sich etwas zu verändern. Das ist da, wo im Prinzip das babylonische Reich aufgehört hat. Der Belsatzar ist, nachdem er diese Schrift an der Wand gesehen hat, ermordet worden. Und es beginnt jetzt diese neue Ära von diesem medopersischen Reich. Und bisher war der Daniel gewohnt, dass er einen König vor sich hatte, dessen impulsives Wort quasi Gesetz war. Wenn der König gesagt hat, ich möchte jetzt alle meine Weisen umbringen, sind die ganzen Weisen umgebracht worden. Was sich geändert hat jetzt bei diesem medopersischen Reich, ist, dass es ein verschriftliches Gesetz gegeben hat. Und man merkt, dass mit diesem kommenden verschriftlichten Gesetz jetzt auch die erste Herausforderung auf den Daniel zukommt, weil in diesem Gesetz wird jetzt festgelegt, ein sehr ungöttliches Gesetz, dass nämlich der König um alles gebeten werden soll und dass der König im Prinzip angebetet werden soll und nimmer Gott. Und jeder, der irgendeinen anderen Gott um irgendetwas bittet, der soll den Löwen zum Fraß vorgeworfen werden. Könnt ihr euch an die Geschichte von Malta erinnern, die ich euch vorgelesen habe? Auch da ist ein Gesetz erlassen worden. Und genauso wie bei Daniel ist es ein Gesetz, das Gottes Kinder in Bedrängnis bringen wird. Daniel weiß, dass sein Leben trotz allem nicht in der Hand des Königs und des Gesetzes liegt, sondern allein in Gottes Hand. Und wieder legt er bewusst sein Leben vertrauensvoll in Gottes Hand und er weiß nicht, ob er am folgenden Tag, wieder vor seinem König steht, dem er da auf der Erde dient, oder ob er am folgenden Tag vor seinem König im Himmel steht, dem er in aller Ewigkeit dienen wird. Und trotzdem ist Daniel gehorsam Gott gegenüber gewesen und er war der Einzige, den er um was gebeten hat. So, warum haben wir uns jetzt so lange das angeschaut? Weil wir, glaube ich, am Leben, wie ich es am Anfang gesagt habe, von Daniel und seinen Freunden sehr, sehr schön sehen können, wie Menschen in Bedrängnis sich an ihrem Herrn festgehalten haben. Und wir haben auch gesehen, irgendwie dieser Werteverlust in diesen Königreichen, wie der Wind immer rauer wird. Und das merken wir ja auch in unserer Gesellschaft, dass der Wind uns Christen gegenüber immer rauer wird. Diese Erscheinung oder Prophezeiung, von der wir heute gelesen haben, das mit dem Widder und mit dem Ziegenbock, diese Erscheinung hat Daniel 2 Jahre später, nach der Erscheinung von Daniel 7, von der Gerhard vor 2 Wochen gepredigt hat, bekommen. Und das Ganze war zeitlich eingeordnet noch während des Babylonischen Reichs und noch vor diesem Trinkgelage mit der Schrift an der Wand und so weiter. Also irgendwann zeitlich so zwischen Kapitel 4 und Kapitel 5. Und jetzt schauen wir uns diese Prophezeiung an und dann hoffe ich, dass ich euch noch nicht verloren habe, um diese Fäden dann noch zusammenzubinden. Und zwar der Widder. Der Widder ist ab Vers 3 beschrieben. Er hat 2 unterschiedlich große Hörner. Und in Vers 20 wird erklärt, dass dieser Widder für dieses Medo-Persische Reich steht und die unterschiedlichen Hörner, die hängen mit dieser unterschiedlichen Kraft dieser 2 Komponenten des Reichs zusammen. Und auch im 2. Kapitel ist dieses Medo-Persische Reich im Prinzip die Schulter von diesem Standbild, das aus Silber dargestellt wird. Und in Kapitel 7 ist es dieser Bär, wenn ihr euch erinnern könnt, der nur so auf einer Seite aufgerichtet ist. Also diese Visionen, die beschreiben alle das Gleiche auf unterschiedliche Art und Weise. Und dieses mächtige Reich der Meder und Perser wird jetzt von diesem Ziegenbock angegriffen, der ohne die Erde zu berühren aus dem Westen kommt, und zwar aus Griechenland, wie wir in Vers 21 sehen. Dieses griechische Reich breitet sich mit so einer Geschwindigkeit aus, dass es für den Daniel, der diese Vision quasi so wie ein 3D-Erlebnis da vor sich hat, dass es so ausschaut, als würde er gar nicht den Boden berühren, während er da anmarschiert. Und aus der Geschichte wissen wir, dass Alexander der Große mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit das damalige Weltreich erobert hat. Und dieses große Horn zwischen den Augen, jetzt weiß ich nicht, ob ich vergessen habe zu drücken. Nein, ich glaube, das passt. Dieses große Horn zwischen seinen 2 Augen, das steht für den ersten König, eben Alexander den Großen. Und Daniel konnte aus menschlicher Sicht von dem, was eben viele Jahre später erst sich ereignet, gar nichts wissen. Er konnte das nur durch Gottes Offenbarung sehen. Und was er auch nicht wissen konnte, aber was Gott ihm gesagt hat, dass dieses Horn zerbrach, als es am stärksten war. Alexander der Große, der ist relativ jung gestorben, mit 32 oder 33 Jahren. Also der hat in dieser kurzen Zeit da relativ erfolgreich die damalige Welt erobert. Und wir wissen aus der Geschichte, dass nach seinem Tod das Reich auf seine 4 Generäle aufgeteilt worden ist. Das sind diese 4 ansehnlichen Hörner aus Vers 8. Diese hatten jedoch nicht mehr die gleiche Macht wie das große Horn, was man in Vers 22 sieht. Genau, das ist auch mit diesen 4 Generälen gewesen. Die waren zwar alle mächtig, aber nicht mehr in dieser Art und Weise, wie es bei Alexander dem Großen der Fall gewesen ist. So, und jetzt ist von diesem kleinen Horn die Rede. Was hat es mit diesem kleinen Horn von Vers 9 auf sich, das das außerordentlich groß gegen, unter anderem gegen das Volk Israel tat. Dieses Horn, lesen wir in Vers 23 und 24, ist ein frecher und listiger König, der starke Macht hat. Und er wagt sich an das Heer des Himmels heran. Und in Vers 24 sehen wir, dass dieses Heer des Himmels, dass das das Volk der Heiligen ist. Und dass er etliche von ihnen zertrat. Also das heißt, er hat Krieg gegen das heilige Volk, also gegen das Volk Israel geführt und viele sind da umgekommen. Er erhob sich sogar in Vers 11 bis zum Fürsten des Heeres. Also in Vers 25 sehen wir das unser Herr. Und dann lesen wir, er nimmt das Opfer weg, zerstört die heilige Wohnung, den Tempel. Und wir lesen, dass das Volk hingegeben wurde. Also da merkt man, das ist nicht dieser listige König hat sich das Volk genommen, sondern das Volk wurde hingegeben, also als Strafe und Gericht Gottes wegen des Frevels. Das heißt, das Volk Israel, das hat sich zu diesem Zeitpunkt nicht an Gottes Ordnungen gehalten und Gott hat in seiner Souveränität das Volk Israel, diesem einen listigen König, diesem kleinen Horn, das außerordentlich groß tut, also das Volk hat er ihm hingegeben. Und Vers 25 sagt uns, dass er viele in ihrer Sorglosigkeit, also die waren scheinbar, das Volk Israel war scheinbar sehr sorglos, dass er viele in ihrer Sorglosigkeit verderben wird, dann aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert wird. Also Gott selber ist der, der dann diesem listigen König ein Ende bereitet. Mit welcher Strategie arbeitet jetzt dieses Horn, dieser listige König? Er macht drei Sachen. Erstens, er wendet sich gegen Gott. Er wendet sich gegen Gottes Volk. Also das Sein ist Gottes Volk, nicht das Volk von dem König. Und er wendet sich gegen die Wahrheit. Mit diesen drei listigen Schachzügen kommt er und bringt Unheil gegen das Volk der Heiligen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wie schaut es aus, wann ist es passiert, wird es erst passieren, dann möchte ich euch aus am Geschichtsbuch was vorlesen. Da steht Folgendes drin. Aus ihnen ging nun ein gottloser Spross hervor, nämlich Antiochus Epiphanes, der Sohn des Königs Antiochus. Er war als Geisel in Rom gewesen und im 137. Jahre der griechischen Herrschaft zur Regierung gelangt. Zu jener Zeit traten in Israel nichtswürdige Leute auf, die viele andere für sich gewannen, indem sie ihnen vorhielten, kommt, wir wollen uns ins Einvernehmen mit den Heiden setzen, die rings um uns her wohnen. Denn seitdem wir uns von ihnen abgesondert haben, ist uns viel Unheil zugestoßen. Dieser Vorschlag fand Beifall bei ihnen und einige aus dem Volke waren gleich bereit, sich zum König zu begeben, der ihnen dann auch die Erlaubnis gab, die Bräuche der Heiden einzuführen. So erbauten sie zum Beispiel ein Gymnasium in Jerusalem nach heidnischem Brauch, suchten die an ihnen vollzogene Beschneidung unkenntlich zu machen, fielen so vom Heiligen Bunde ab, schlossen sich den Heiden an und gaben sich dazu her, Böses zu tun. Nachdem Antiochus Ägypten schwer heimgesucht hatte, kehrte er im Jahr 143 zurück und zog gegen Israel und kam nach Jerusalem mit gewaltiger Heeresmacht. Hier drang er in seinem Übermut in das Heiligtum ein, nahm den goldenen Altar und den Leuchter samt allen zugehörigen Geräten weg, den Tisch für die Schaubrote, die Becher und Schalen, die goldenen Räuchergefäße, den Vorhang, die Kränze und die goldenen Zierate an den Vorderseiten des Tempels und ließ von allen diesen Gegenständen den goldenen Überzug abstreifen. Weiter nahm er auch das Silber und das Gold und die kostbaren Geräte und alles, was an den verborgenen Schätzen er vorfand. Und nachdem er alles an sich genommen hatte, zog er ab in sein Land, wobei er noch ein Blutbad anrichtete und vermessene Lästerreden ausstieß. Da entstand lautes Wehklagen in Israel und in all seinen Wohnsitzen. Zwei Jahre später sandte der König einen Obersteuereinnehmer in die Städte von Juda. der kam nach Jerusalem mit starker Heeresmacht, ließ jedoch von den Stadtbewohnern in hinterlistiger Weise friedliche Worte verlauten, so dass sie ihm Glauben schenkten. Plötzlich aber überfiel er die Stadt, richtete ein großes Blutbad in ihr an, brachte viele Israeliten im Lande um. Dann ließ er die Stadt plündern und in Flammen aufgehen und ihre Häuser und die Mauern ringsum niederreißen. Nunmehr ließ der König Antiochus in sein ganzes Reich eine Verfügung ausgehen, dass alle seine Untertanen ein einziges Volk bilden sollen und jeder seine besonderen Gebräuche und Gesetze aufzugeben habe. Und alle anderen Völker fügten sich dem Gebot des Königs. Auch in Israel fanden viele Gefallen an der von ihm gebotenen Verehrung der Götter und opferten den Götzen und entweihten den Sabbat. Nun schickte der König durch Boten den schriftlichen Befehl nach Jerusalem und in die Städte Judas, man sollte fortan die ausländischen Satzungen und Bräuche beachten. Die Brandschlacht und Trankopfer sollten im Heiligtum in Wegfall kommen. Sabbate und Feste ungefeiert bleiben, das Heiligtum und die Heiligen solle man verunreinigen. Altäre, heilige Haine und Götzentempel errichten dürfen, Schweine und andere unreine Tiere schlachten. Ihre Söhne sollten sie unbeschnitten lassen und ihr Gewissen nach jeder Art von unreinen und gräuelhaften Dingen beflecken, so dass sie das mosaische Gesetz vergessen und alle heiligen Ordnungen abschaffen. Und wer dem Gebot des Königs nicht Folge leistete, der sollte den Tod erleiden. All diese Bestimmungen waren in der Verordnung enthalten, die er an sein ganzes Reich ergehen ließ. Dazu setzte er Aufseher über das ganze jüdische Volk und gebot den Städten Judas, Opfer in allen einzelnen Ortschaften darzubringen. Und viele aus dem Volk schlossen sich ihnen an, nämlich alle, die vom Gesetz treulos abfielen und nun Böses im Lande verübten und die Israeliten dazu nötigten, in Verstecken, in Schlupfwinkeln jeder Art eine Zuflucht zu suchen. Sie brachten vor den Haustüren auf der Straße Rauchopfer dar und die Gesetzbücher, die sie fanden, zerrissen und verbrannten sie. Und wenn bei jemandem ein Bundesbuch gefunden wurde und wenn jemand das mosäische Gesetz halten wollte, so überlieferte ihn der Erlass des Königs dem Tode. So verfuhren sie in ihrer Gewalttätigkeit Monat für Monat mit den Israeliten, die sie in den Ortschaften antrafen. Am 25. Tage des Monats aber opferten sie auf dem Altar, der auf dem Brandopfer stand, und ließen die Frauen, die ihre Kinder hatten beschneiden lassen, der königlichen Verordnung gemäß hinrichten, wobei sie ihnen die Kinder an den Hals hängten, auch ihre Familien und die, welche die Beschneidung vollzogen hatten, töteten sie. Indessen zeigten sich viele Israeliten standhaft und fassten den festen Entschluss, unreine Speisen nicht zu genießen. Sie wollten lieber sterben, um sich durch Speisen nicht zu verunreinigen und den heiligen Bund nicht zu brechen. Daher erlitten sie den Tod. So lag denn ein schlimmes Zorngericht Gottes überaus schwer auf Israel. Also, wenn man sich die Prophezeiung anschaut, die Daniel in Kapitel 8 einige hundert Jahre vorher vorhergesagt hat und dann diesen Bericht anschaut, dann sieht man, wie in sehr detaillierter Art und Weise sich das Gericht Gottes über das Volk Israel zur damaligen Zeit ausgegossen hat. Und wir sehen auch anhand dieser Berichte, wie die Menschen bereit waren, von Gottes Geboten sich zu entfernen, wie sie sich anderen Gewohnheiten und so weiter sich andere Gewohnheiten zu eigen gemacht haben, wie sie andere Bräuche gefeiert haben, wie sie sich von Gottes Geboten klar abgelehnt haben. Und warum ich das so vorgelesen habe, ist, weil es mich so sehr an unsere Zeit oft erinnert, wo ich den Eindruck habe, dass massiv an eine Tendenz da ist, das, was Gott uns in seinem Wort als richtig und als wahr darstellt, zu verbiegen und uns irgendwie schmackhaft zu machen, uns von dem zu entfernen. Und in all dieser großen Not ist jetzt diese eine Frage, in Vers 13, wie lang her? Die Antwort ist diese Information mit diesen 2300 Abenden und Morgen. Und wenn man sich, also das kann man unterschiedlich verstehen, aber 2300 Abende und Morgen scheinen 1150 Tage zu sein. Und laut diesen Geschichtsbüchern ist es ziemlich genau diese Zeitspanne, wo dieser König Antiochus, dieser heidnische König, im Tempel die heidnischen Bräuche aufgebaut hat, bis zu dem Zeitpunkt hin, wo dann endlich wieder, nachdem sein Handeln von Gott ein Ende gesetzt worden ist, wo dann endlich wieder Gott im Tempel gedient worden ist und ihm geopfert worden ist. So, wie hängt das jetzt alles zusammen? Vers 19 sagt uns, dass das alles, da steht, dass das in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird. Und was ist jetzt damit gemeint? Auf der einen Seite sehen wir, dass diese Prophezeiung sich ganz offensichtlich bereits in der Geschichte erfüllt hat. In einer gewissen anderen Sicht hat man den Eindruck, dass ähnliche Muster sich seitdem in der Geschichte immer wieder ereignet haben. Und interessanterweise sind die Ähnlichkeiten dieser Taten, die Daniel in seiner Prophezeiung geschrieben hat, auch an anderer Stelle mit dem vergleichbar, was über den Antichristen berichtet wird. Irgendwie scheint es also so zu sein, dass dieser Antiochus Epiphanes, dass der, neben dem er sozusagen Teil dieser Erfüllung der Prophezeiung war, dass er auch ein Bild ist für das, was vielleicht noch kommen wird. Definitiv ist er die Erfüllung, und aufgrund dieser Parallelen scheint es mir zu sein, dass wir da auch vom Daniel irgendwie beschrieben kriegen, was sich vielleicht auf ähnliche Art in Zukunft noch ereignen wird. Könnt ihr euch noch an die drei Strategien, die antichristlichen Strategien erinnern? Und zwar: Menschen wenden sich gegen Gott, Menschen wenden sich gegen Gottes Volk bzw. die Gemeinde, und Menschen wenden sich gegen die Wahrheit. Das war diese antichristliche Strategie. Ich möchte euch bitten, dass ihr euch, wenn ihr so in eure Umgebung reinschaut, dass ihr euch das immer wieder in Erinnerung ruft, mit welcher Strategie der Feind vorgeht. Und achtet auf das, damit es uns nicht überrascht, weil ich denke, aus diesem Grund haben wir diese Warnung da auch gelesen. Ich weiß nicht, wo wir im Zeitplan Gottes sind. Das steht uns auch nicht zu, das zu wissen. Aber ich denke, wir sind in einer Zeit, wo der Feind ganz massiv am Arbeiten ist und wo man sehen, wie er mit diesen Strategien Gottes Kinder immer mehr in die Enge treiben möchte. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, wie wir es vorher schon gehört haben, worin liegt unsere Hoffnung? Wir haben vorher gesungen, die Lieder, die waren super ausgesucht, danke. Wir haben vorher gesungen, ich halte mich fest am Schöpfer des Herrn. Könnt ihr euch erinnern? Der Schöpfer des Herrn, er ist unsere Hoffnung. Ist unsere Hoffnung irgendwie, dass alles irgendwie hoffentlich wieder leichter und einfacher und besser wird? Oder besteht unsere Hoffnung darin, dass Gott uns eine Verheißung gegeben hat, dass er die Welt lenkt und dass er diesen Zeiten zu seiner Zeit ein Ende setzt, wo Menschen auf diese Art und Weise Bedrohliches und Erschreckendes anrichten können? Und aus dem Grund möchte ich euch eine zweite Strategie vorstellen. Und zwar, ich nenne sie die christliche Strategie. Und diese lesen wir, wenn wir Matthäus 18 anschauen. Da steht, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum, erstens, geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Zweitens, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Drittens, lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und viertens, wisset wohl, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Die antichristliche Strategie ist, uns Angst einzujagen, und wir wissen, dass unser Herr uns gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Die Juden damals, die haben wenn Sie die Prophetie gekannt haben von Daniel, und ich denke, viele werden das gekannt haben, die haben gewusst, dass diese 2300 Abende und Morgen, wenn sie es auch vielleicht nicht interpretieren haben können, aber dass das sozusagen der Rahmen ist, in dem das passieren wird. Wir wissen, dass Gott uns das auch versprochen hat. Wir wissen, wenn wir in die Offenbarung schauen, dass welche Not auch immer kommen wird, dass Gott dieser Zeit ein Ende gesetzt hat. Wir wissen, wenn wir in Daniel 2 uns das Standbild anschauen, dass Gott diesen Stein lostritt, der das Ende dieser ganzen schrecklichen Herrscher sein wird und aus dem dann Gottes Reich entsteht. Wir wissen genauso wenig wie die Freunde, ob Gott uns aus der Hand der Mächtigen retten wird, da auf der Erde. Wir kennen unseren persönlichen Ausgang nicht, aber wir kennen den Ausgang der Geschichte, der liegt in Gottes Hand. Und wir wissen, dass unser Herr lebt und wir eines Tages mit ihm regieren dürfen. Und das dürfen wir deswegen, weil er für uns den Tod auf sich genommen hat. Er hat für uns sich ans Kreuz schlagen lassen, damit der Tod für uns nicht die ewige Trennung von ihm ist, sondern dass genau das, was wir gehört haben, dass das passieren darf. Und zwar, dass wir ewiges Leben haben dürfen und in Ewigkeit mit unserem Herrn regieren dürfen. Was für Hoffnung. Herr Jesus, danke, dass wir von dir diese Zuversicht zugesagt kriegen. Dass wir wissen, unsere Zukunft, die steht in deiner Hand. Herr Jesus, wir wissen, dass wir keine Ahnung haben, wie der morgige Tag ausschaut oder in 100 Jahren, oder wir wissen nichts. Herr Jesus, aber wir wissen, dass du alle Tage bei uns bist und dass wir uns an dir festklammern können. Herr Jesus, danke, dass wir dich haben. Du bist unser Fels. Amen.